braucht Zukunft Erinnerung. Herzlich willkommen bei dem Podcast, der sich genau diese Frage stellt. Dafür holen wir Erinnerung hoch, ordnen sie ein und diskutieren auch darüber, welche Bedeutung Erinnerungskultur heute hat. Hier geht es nicht um irgendwelche Erinnerungen, es geht um Dortmund. Es geht um die Steinwache. Damals, als Hölle Westdeutschlands für 66.198 Häftlinge mehr als bekannt, heute als Mahn- und Gedenkstätte für Dortmunder BürgerInnen oft unbekannt. Das wollen wir ändern und ich fange damit an. Mein Name ist Carla Husemann und ich nehme euch heute mit in die Steinwache. So, ich stehe jetzt gerade vor dem Dortmunder Hauptbahnhof. Den Anblick kennen bestimmt viele von euch. Es soll heute aber nicht um die Bahn gehen, sondern ja um die Steinwache. Wo ist die denn eigentlich? Weil ich vor dem Bahnhof stehe, ist hinter mir die Innenstadt. Also Kammstraße, Westen-Hellweg, Tiergalerie. Und vor mir ist der in Baustellen versunkene Bahnhof. Um jetzt zur Steinwache zu kommen, muss ich da auf jeden Fall mal bis zum Ende durch. So, aus dem Bahnhof heraus gehe ich einmal rechts zu den Bushaltestellen. Da sehe ich auch schon das Cinestar, also das riesige Kino. Und ja, links direkt daneben ist auch schon die Steinwache und dahinter das Gebäude der Rheinisch-Westfälischen Auslandsgesellschaft. Die Steinwache ist damit echt so zentral und ich selbst kannte sie bis vor kurzem auch nicht. Das soll sich ja heute aber ändern. Hier noch eine Quellenanmerkung. Für die Podcast-Folge habe ich im Internet und in Büchern recherchiert. Ich war vor Ort in der Steinwache und habe mir die Ausstellung Widerstand und Verfolgung angeschaut. Und vor allem habe ich mit Stefan Klemp geredet. Er ist Historiker und arbeitet für die Mahn- und Gedenkstätte Steinwache, die an das Dortmunder Stadtarchiv gebunden ist. Ihn werdet ihr hier immer mal wieder hören. Schon 1869 befand sich an der Steinstraße 48 eine Wachstube der Dortmunder Polizei. Damals diente der Hauptteil des Gebäudes aber noch als städtisches Bleichhaus. Kurze Orientierung, ich rede hier von dem Gebäude, was wir eben als Rheinisch-Westfälische Auslandsgesellschaft kennengelernt haben. Ich finde, Wachstube klingt ja erstmal klein und genau dabei bleibt es auch nicht. Der erste Eintrag im Geschichtsbuch mit Blick auf die Steinwache. Die Jahrhundertwende und die damit verbundene Industrialisierung. Die Hochkonjunktur der Eisenindustrie hatte zahlreiche Arbeiter nach Dortmund gelockt. Dadurch entstand im Norden ein neuer Stadtteil, das Arbeiterviertel. Dieses Viertel wurde in den Augen der Polizei als möglicher politischer Unruheherd gesehen, der überwacht werden sollte. Die Wachstube wurde damit 1906 durch ein Polizeidienstgebäude ersetzt. Hier war jetzt vor allem ein Vernehmungsbüro und eine Polizeischule untergebracht. Kein städtisches Bleichhaus mehr. Da die Polizeiwache an der Steinstraße war, erhielt sie schnell den Beinamen Steinwache. Der nächste Eintrag im Geschichtsbuch. Der Erste Weltkrieg. Er endete 1918 für das Deutsche Reich mit dem Ausruf der Weimarer Republik. Von Beginn an mussten sich die Befürworter der jungen Demokratie dem Druck radikaler Kräfte von links und rechts stellen. Zentrale Parteien waren hier KPD, SPD und NSDAP. Insgesamt war die Nachkriegszeit verbunden mit Kriegsschäden, Massenarbeitslosigkeit und damit einhergehend vielen politischen Unruhen. Durch die hohe Zahl an Auseinandersetzungen und Ausschreitungen, auch in Dortmund, hat man angenommen, dass man viel Haftraum braucht. Dadurch wurde die Steinwache 1926 erneut ausgebaut. An das bisherige Polizeidienstgebäude kam verbunden mit einem Zwischentrakt ein Polizeigefängnis. In diesem Gefängnis konnten bis zu 180 Häftlinge untergebracht werden und zu der Zeit galt es als eines der modernsten Gefängnisse im Deutschen Reich. Im Polizeidienstgebäude kamen auch noch 5 Kriminalkommissariate dazu. Nach Berlin war Dortmund übrigens der zweitgrößte Polizeistandort in Preußen. Der 25. Oktober 1929. In unseren Geschichtsbüchern ist dieser Tag als Schwarzer Freitag bekannt. Der Börsencrash in New York entwickelte sich zu einer Weltwirtschaftskrise mit der zentralen Folge Massenarbeitslosigkeit. Im Deutschen Reich war besonders das Ruhrgebiet als industrielles Zentrum betroffen. Im Verhältnis zu anderen Großstädten erreichte die Arbeitslosenquote in Dortmund mit der Eisen-, Stahl- und Zechenindustrie ein überdurchschnittliches Ausmaß. Keine Arbeit, gleich kein Lohn, gleich kein Essen. Die kommunistische Parteizeitung Westfälischer Kämpfer veranschaulicht das mit einer Überschrift ganz gut. Hunger über Dortmund. Über 300.000 Menschen hungern. Der Artikel ist vom 26. November 1932. Wenig später, im Januar 1933, sind schon die Nationalsozialisten an die Macht gekommen. Was nun Hunger mit politischer Radikalisierung zu tun hat, habe ich den Historiker Stefan Klemp gefragt.
Das sind Tendenzen, die wir vielleicht auch heute feststellen können. Wenn also die Armut, Unzufriedenheit der Bevölkerung um sich greift und verstärkt wird, dadurch, dass Menschen ihre Miete nicht bezahlen können oder auch an Suppenküchen wie damals vor 33 anstehen müssen, dann wählen Menschen auch verstärkt Parteien, die ihnen eine Lösung ihrer Probleme versprechen. Und bei der NSDAP war es dann so, dass sie das natürlich auch getan hat. Adolf Hitler hat den Menschen versprochen, Deutschland würde groß und stark werden. Das war also das eine, dass man eine blühende Zukunft verspricht und auf der anderen Seite auch Menschen liefert der Bevölkerung, die man als Sündenböcke brandmarken kann. Das heißt, es muss ja auch jemand schuld sein an der Krise und da hat man Juden und Kommunisten als willkommene Sündenböcke gefunden, die man angeprangert hat.
Die NSDAP unter der Führung von Adolf Hitler nutzte also die Schwäche der Weimarer Republik aus, um sich durch die Versprechung einer blühenden Zukunft an die Macht zu bringen. Blühende Zukunft soll bedeuten, weniger Arbeitslosigkeit, verloren gegangene Gebiete zurückerobern und die Vernichtung vom Feindbild. Das nationalsozialistische Feindbild konzentrierte sich besonders auf Juden und Kommunisten. Die Maßnahmen, um alle genannten Ziele zu erreichen: Propaganda, Terror und Gewalt. So kam es schließlich zu dem Tag, der den Beginn der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft markiert. Der 30. Januar 1933. Adolf Hitler wird vom Reichspräsident Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Um jetzt wieder zur Steinwache zurückzukommen, welche Rolle spielt die Polizei bei den Nationalsozialisten?
Es ist ja so, dass die Polizei die Aufgabe hat, die staatliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Und während bis 1933, das war die Demokratie, die verteidigt werden sollte und musste, war es dann nach der Machtübernahme die Aufgabe der Polizei, die staatliche Ordnung der Nationalsozialisten zu verteidigen. Und um das gewährleisten zu können, hat man die Polizei gesäubert und verwandelt in eine ganz andere Polizei, die nun nicht mehr Verbrechen bekämpft hat, sondern an deren Spitze Verbrecher standen.
Die sogenannte Säuberung der Polizei passierte durch die Entlassung von ungefähr 100 Polizisten in Dortmund. Grund dafür war, die SPD hat einen hohen Anteil der Beamten gestellt und aus Sicht der Nationalsozialisten galten Sozialdemokraten als politische Gegner. Auf der einen Seite also massenhafte Entlassungen und auf der anderen Seite hat man SA-Männer in die Polizei geholt.
Wilhelm Scheppmann als erster Polizeipräsident, sein Nachfolger Otto Schramme waren beide SA-Führer vor 1933. Und dann hat man eben Männer wie Arthur Himmrich, einen Gewalttäter, der vor 1933 Insasse der Steinwache war, zur Gestapo geholt, der dann nach der Machtübernahme mit Otto Kassebaum, einem sehr berüchtigten Kriminalbeamten aus Dortmund, Vernehmungen durchgeführt hat.
Also, die Polizei wurde gesäubert und an ihrer Spitze standen nun Verbrecher. Kurz gesagt, die Machtübernahme der Nationalsozialisten änderte die Situation der Steinwache grundlegend. Kurze Anmerkung, wenn ich jetzt und auch später noch von Steinwache rede, meine ich damit nur das Polizeigefängnis, nicht das Polizeidienstgebäude. Die Steinwache wurde in Dortmund zum zentralen Schauplatz des NS-Terrors, also Ort der Inhaftierung und Verfolgung tatsächlicher und vermeintlicher Gegner. Mit Gegnern sind besonders Regimegegner gemeint. Darunter fallen vor allem Anhänger der KPD und SPD. Neben der politischen Verfolgung stand aber auch die rassistische Verfolgung, vor allem von Juden, auf der Tagesordnung der Nationalsozialisten und damit auch der Steinwache. Die SA-Hilfspolizei hat in Dortmund schon im März 1933, vor dem reichsweiten Judenboykott, etwa 200 jüdische Männer verhaftet und in die Steinwache eingeliefert. Man hat sie dann in den Lehrsälen der Kriminalpolizei, also dem Zwischentrakt von Dienstgebäude und Gefängnis, untergebracht und schwer misshandelt. Im Zuge des Boykotts am 1. April wurden noch weitere jüdische Männer verhaftet. Auch neben dem Boykott war der jüdische Glaube einer der Hauptinhaftierungsgründe der Steinwache. Das geht aus den damaligen Haftbüchern hervor. In diesen Haftbüchern lassen sich auch noch andere Hauptinhaftierungsgründe sammeln. Beispielsweise, wenn man Funktionär der SPD, KPD oder Gewerkschaften war. Das Anheften von Flugblättern, der verbotene Umgang mit Ostarbeitern, Arbeitsverweigerung, Spionageverdacht oder dass man ausländischer Zwangsarbeiter war. Mit Stefan Klemp habe ich darüber geredet, ob sich bei den gesamten Inhaftierungen der Steinwache ein Muster erkennen lässt. Er hat mir erklärt, dass zu Beginn der Machtübernahme der Nationalsozialisten die Kommunisten die meisten Häftlinge dargestellt haben. Und seit Kriegsbeginn 1939 waren es ausländische Zwangsarbeiter, speziell aus der Sowjetunion. Jetzt wissen wir, wer hauptsächlich von der Inhaftierung in der Steinwache betroffen war. Vor 1933 war das Gefängnis nie ausgelastet. Und von 1933 bis 1945 waren dann insgesamt 66.198 Menschen in der Steinwache inhaftiert. Damit war das Gefängnis eigentlich immer überfüllt. Dann waren beispielsweise in Einzelzellen nun 5 Häftlinge, in Viererzellen 15 und in Zehnerzellen dann auch bis zu 30 oder mehr Personen untergebracht. Auch die saalartigen Räume des Zwischentraktes wurden für Häftlinge benutzt und damit als sogenannte Massenzellen umfunktioniert. Ihr erinnert euch an die Verhaftung von den 200 jüdischen Männern. Außerdem hat man die Haftzeit massiv ausgedehnt. Vor 1933 sind Gefangene in der Steinwache nur 24 bis 48 Stunden inhaftiert gewesen, so wie man Polizeigewahrsam auch kennt. Innerhalb der NS-Zeit waren manche Häftlinge durch die ausdehnbare Schutzhaft Wochen bis Monate gefangen genommen. Wie es nach einer Verhaftung für die Häftlinge weiterging, veranschaulicht uns Herr Klemp durch einen imaginären Rundgang.
Fangen wir mit dem Aufnahmezimmer an. Das ist also der Raum, in dem alle Häftlinge, die in die Steinwache gekommen sind, zuerst gelandet sind. Da haben Schutzpolizisten gearbeitet und haben alle Gefangenen in die Haftbücher eingetragen. Von dort aus sind die Gefangenen in die Zellen gekommen, die sich in den oberen 3 Etagen befunden haben. Und dann hatten wir im Erdgeschoss 2 Vernehmungszimmer. Und eigentlich die entscheidenden Zellen in der Steinwache für die meisten Gefangenen, die aus politischen Gründen dort gelandet sind, das waren diese Vernehmungszellen. Denn dort haben zum Teil regelrechte Sadisten ihre Folter- und Prügelorgien dann mit den Gefangenen vorgenommen. Und dann haben wir jetzt das Erdgeschoss, die oberen 3 Etagen und dann haben wir noch den Keller. Und im Keller gab es dann die Schwerverbrecherzelle und manche Gefangene haben diese Zelle Löwenkäfig genannt, weil man dann eben größere Gruppen da drin hat und hat man einzelne Gefangene nach oben gebracht zur Vernehmung. Und dann, nachdem sie dort verprügelt worden sind, wieder zurückgeführt, sodass dann die anderen auch gleich sehen konnten, was würde ihnen dann bevorstellen, wenn sie nach oben zur Vernehmung gehen würden, wenn sie das nicht sowieso gehört haben. Denn es ließ sich ja auch der Lärm nicht komplett unterdrücken und reduzieren.
Wie ihr den Aussagen von Herrn Klemp entnehmen könnt, haben die Vernehmungszimmer in der Steinwache eine zentrale Rolle gespielt. Hier stand an der Tagesordnung Aussageerpressung und Misshandlung ohne Chance auf jegliche faire Behandlung.
Zum Teil sind die Leute, ohne dass sie überhaupt irgendwas gefragt worden sind, einfach zusammengeschlagen worden. Und danach kamen dann die Fragen. Und wenn man jetzt nicht so ausgesagt hat, wie es die Polizisten, die daran beteiligt waren, erwartet haben, dann hat sich das fortgesetzt. Das konnte Stunden dauern. Bei schweren Verletzungen hat man manchmal auch Leute ins Krankenhaus eingeliefert, aber oft sind diese Menschen dann in die Zelle zurückgebracht worden und am nächsten Tag vielleicht wieder verhört worden, je nachdem, wie die Interessenlage der Polizei ausgesehen hat.
Gemäß der NS-Ideologie kann man, wenn auch nur pauschal, eine Hierarchie aufstellen, um zu zeigen, wer besser oder schlechter in der Steinwache behandelt worden ist. Ganz unten standen Kommunisten, Sozialdemokraten, Juden und ausländische Zwangsarbeiter. Stefan Klemp hat mir erklärt, dass einige der beteiligten Polizisten ihre brutalen Vernehmungsmethoden gegenüber Kommunisten damit gerechtfertigt haben, dass sie vor der Machtübernahme selbst in gewalttätige Auseinandersetzungen mit KPD-Angehörigen verwickelt waren und sich nun rächen wollten. Ausländische Zwangsarbeiter und Juden wurden nur teilweise verhört, aber auch neben dem Vernehmungszimmer blieb die Gewalt nicht aus. Es gab aber auch Häftlingsgruppen, die in Anführungsstrichen oben in der Hierarchie der Steinwache standen.
Geistliche sind zum Teil sogar von einem Gefängnisleiter, das war der zweite, Herr Freischläger, mit in seine Wohnung eingeladen worden zum Kaffee trinken. Und normale kriminelle Gefangene der Steinwache sind nicht in aller Regel misshandelt und gefoltert worden. Die Kripo hatte ja ihre Büros im Polizeidienstgebäude und hat dort ihre Vernehmungen durchgeführt.
Kommen wir wieder zum unteren Teil der NS-Hierarchie zurück. Die Kommunisten. Wie genau die sogenannten verschärften Vernehmungen damals ausgesehen haben, kann man sich nur ausmalen. Um es konkreter zu machen, kann man nur die Menschen zu Wort kommen lassen, die das alles damals am eigenen Leib haben erfahren müssen. Ihr hört jetzt einen Ausschnitt der Zeugenaussage von August Stözel im Fall Otto Kassebaum. Sie ist Teil der Ausstellung in der heutigen Mahn- und Gedenkstätte Steinwache. Sehr brutale Details haben wir aus der Zeugenaussage rausgekürzt. Inhaltlich geht es trotzdem noch um Folter und Misshandlung. Wenn ihr wisst, dass es euch dadurch nicht gut gehen wird, hört den folgenden Teil am besten nicht alleine. Eingelesen wird er von meinem Kollegen Jonas Vogt.
Auf Beschluss der damaligen Bezirksleitung der KPD Ruhrgebiet wurde ich im März 1933 als Parteisekretär nach Dortmund versetzt, um die Stelle des um diese Zeit verhafteten Parteisekretärs Albert Funk, der im April desselben Jahres in Recklinghausen ermordet wurde, einzunehmen. Ich wurde zu Beginn meiner Tätigkeit durch meine Genossen auf die Gefährlichkeit des schon damals berüchtigten Otto Kassebaum aufmerksam gemacht, der bei der antifaschistischen Bevölkerung unter dem Spitznamen Kanonen-Otto oder der blutige Otto bekannt war. Am 20.01.34 wurde ich unter dem Verdacht, der illegale Sekretär der KPD Ruhrgebiet zu sein, gegen 18 Uhr am Bahnhof Dortmund-Dorsfeld von 4 Gestapo-Beamten überwältigt und verhaftet. Nach kurzem Aufenthalt in der Polizeiwache Dorsfeld wurde ich dem hiesigen Polizeigefängnis Steinwache Dortmund zugeführt und sofort schwer misshandelt. Am 24.01. morgens wurde ich zum Zwecke der Vernehmung dem Polizeipräsidium zugeführt und dem damaligen, mir persönlich bekannten Polizeipräsidenten und späterem Führer der SA, Wilhelm Scheppmann, zur Verfügung gestellt. Alle Anwesenden, ca. 20 Personen, beteiligten sich an den Vernehmungen, um aus meinem Munde die Mitarbeiter zu erfahren. Ich erklärte, dass es feststeht, dass ich illegal gearbeitet habe, würde es aber grundsätzlich ablehnen, die Art, den Umfang meiner Tätigkeit und meine Mitarbeiter preiszugeben. In den nun wochenlang folgenden Vernehmungen bin ich von Kassebaum und seinen Mitarbeitern mit immer wechselnden Methoden gequält worden.
Weitere brutale Details erspare ich euch an dieser Stelle. Wenn ihr mögt, macht selbst mal einen Rundgang in der Mahn- und Gedenkstätte Steinwache und nehmt euch Zeit für diese und andere Zeugenaussagen. August Stözel, dessen Aussage wir eben gehört haben, war Kommunist, genauer gesagt KPD-Funktionär. In seinen Aussagen wird deutlich: Er widersetzte sich, Informationen über seine Mitarbeiter preiszugeben und sie damit zu verraten, obwohl er dadurch weitere Folter riskierte. Ich habe mich gefragt, ob dieses Verhalten in der Steinwache häufiger vorkam.
Also wenn man stark genug war und die Folter lange genug ausgehalten hat, dann konnte man vielleicht die Aussage verweigern und hat keine Informationen preisgegeben. Es gab nur sehr wenige Häftlinge, von denen wir das wissen, dass sie nichts ausgesagt haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass überwiegend doch die Leute nach 2-3 Mal Vernehmung in der Steinwache alles ausgesagt haben, was die Polizei von ihnen hören wollte. Einfach mit dem Hintergedanken, ich möchte doch vielleicht überleben oder zumindest diese Qualen hier beenden. Und manchen Gefangenen war es ja auch dann tatsächlich lieber zu sterben, als den Misshandlungen in der Steinwache noch weiter ausgesetzt zu sein.
Von 1933 bis 1945 sind in der Steinwache 30 Häftlinge verstorben. Das heißt, in den meisten Fällen übersetzt, bis zu Tode gefoltert. 15 von den 30 Todesfällen waren Suizide. Wenn August Stözel nichts ausgesagt hat, hat er damit wahrscheinlich das Leben anderer gerettet, aber das muss man ja auch sagen, sein eigenes Leben riskiert. Er hat dadurch bleibende Schäden mit sich getragen und musste mehrfach operiert werden. In seiner Zeugenaussage hat er in Anführungsstrichen nur von körperlichen Schäden geschrieben. Wie sieht das psychisch aus?
Keinen Nervenzusammenbruch zu erleiden ist da eigentlich schon fast bemerkenswert, wenn ich da gar nicht weiß, ob ich nicht selber irgendwann da misshandelt und dieser Foltermethoden und dieser Folterung unterzogen werde. Also es muss schrecklich gewesen sein schon für Häftlinge, die das nur mit angehört haben, und umso schlimmer für diejenigen, die der Gewalt dann auch tatsächlich ausgesetzt waren.
Schrecklich war die Steinwache auch noch aus einem anderen Grund. Wie auch für August Stözel ging es für viele Gefangene weiter in Konzentrationslager, denn die Steinwache war eine Art Durchgangsstation. Jetzt aber zurück zur Zeugenaussage. Mir ist vor allem eins im Kopf geblieben: die Spitznamen Kanonen-Otto und Blutiger Otto. Diese Namen führen auf Otto Kassebaums Vernehmungsmethoden zurück, der von 1933 bis 1938 als Gestapo-Beamter in der Steinwache tätig war. Nach dieser Zeugenaussage kann man schon sagen, dass sein Arbeitsalltag vor allem aus einem bestand: Misshandlung und Aussageerpressung. Innerhalb von sogenannten verschärften Vernehmungen haben Häftlinge wie August Stözel durch Polizisten wie Otto Kassebaum mit ihrem Leben kämpfen müssen. Als Gestapo-Beamter hat er zwar auch Verhaftungen durchgeführt, aber Vernehmungen waren, sagen wir mal, sein Spezialgebiet. Doch irgendwann hat alles mal ein Ende. Auch Kassebaums brutale Vernehmungsmethoden. 1949 wurde Otto Kassebaum schließlich wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit, Aussageerpressung in 150 Fällen und Körperverletzung im Amt in 149 Fällen zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Zuchthaus meinte früher eine verschärfte Form des Gefängnisses. Die Zeugenaussage von August Stözel war ein Teil des Belastungsmaterials in Kassebaums Gerichtsprozess. Ein Begriff, der all die Geschehnisse rund um die Steinwache wahrscheinlich gut zusammenfasst, ist die Hölle Westdeutschlands. Recht am Anfang meiner Recherche bin ich über den Begriff gestolpert. Er hat mich beeindruckt, im negativen Sinne. Auch der Historiker Stefan Klemp kennt den Begriff.
Also die Hölle Westdeutschland ist ein ganz spannender und interessanter Begriff, über den wir auch viel diskutiert haben. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen nochmal die Anklageschrift gegen Otto Kassebaum gelesen, und da schreibt der Staatsanwalt: Den Begriff die Hölle Westdeutschlands soll der Otto Kassebaum selber geprägt haben. Das verdeutlicht vielleicht noch umso mehr, wie schlimm das für manche Gefangene in der Steinwache gewesen sein muss, dort über Wochen und Monate inhaftiert gewesen zu sein.
Wenn ich jetzt mal bei der Steinwache als Hölle Westdeutschlands bleibe, würde ich bezogen auf den Gesamtkontext die starke Hypothese aufstellen, dass nicht nur die Steinwache die Hölle war. Die Geschehnisse dort stehen schon stellvertretend für den Nationalsozialismus, aber die NS-Gewaltherrschaft bezog sich auf das gesamte Dritte Reich und fand seinen Höhepunkt im Zweiten Weltkrieg von 1939 bis 1945. Das ist für heute der letzte Eintrag im Geschichtsbuch mit Blick auf die Steinwache. Puh, das war viel. Viel Leid, viel Misshandlung, viel Unterdrückung. Viele Erinnerungen, die in diesen Mauern stecken. Heute von außen ein unscheinbares Gebäude hinterm Dortmunder Hauptbahnhof, zwischen 1933 und 1945 von innen die Hölle Westdeutschlands. Und was passiert danach? Wieder ein Polizeigefängnis, als wenn nichts passiert wäre? Oder doch erinnern, weil wir diese Hölle nicht einfach vergessen dürfen? Das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge mit meiner Kollegin Merit Gebhardt. Sie macht mit euch die nächsten wichtigen Zeitsprünge der Steinwache und holt da die Erinnerungen hoch. Das war's von mir, Carla Husemann. Ich sag danke fürs Zuhören und fürs Miterinnern. Und bis dahin fragt euch gerne mal, braucht Zukunft Erinnerung?